tatsächlich geht es ja darum, ja, dass man einfach diese Belastung, Entlastung in eine optimale Balance bringt, um halt bestmöglich performen zu können. Herzlich willkommen zum Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training und wir kommen heute zu einem wunderbaren Thema, weil die Wettkämpfe vor der Tür stehen und immer einher mit den Wettkämpfen geht auch ein gewisses Tapering oder eben nicht und darüber plaudern heute Marius Hause und meine Wenigkeit, Geri.
Grüß euch. Ja, die Wettkämpfe kommen näher, der Geri hat schon gesagt und es wird immer wichtiger, sich darauf vorzubereiten und zu entscheiden, was macht man in der direkten Phase vor den Wettkämpfen, in den Wochen davor und wirklich unmittelbar in der Zeit direkt vor dem Wettkampf und das Ganze ist unter Tapering bekannt und es gibt da einige Dinge, auf die man achten kann, auf die man achten darf und über das werden wir heute plaudern.
Genau. Wollen wir es vielleicht thematisch irgendwie so starten, dass wir mit Hauptwettkämpfen beginnen? Also wie schaut das Tapering für einen Hauptwettkampf aus? Einfach aus dem Gedanken heraus, Hauptwettkämpfe gibt es weniger als die ganzen rundum Nebenwettkämpfe, die man halt einfach
Beta
so einbaut.
Gamma.
Ja, genau. Ja. Wer mag beginnen?
A-Wettkämpfe, was sind A-Wettkämpfe? Das sind die deklarierten Hauptziele in der Saison. Meistens gibt es derer zwei oder drei.
Ja.
Und auf die bereitet man sich besonders vor. Andere B- und C-Wettkämpfe, zu denen kommen dann noch, da haben wir andere Wertigkeit. Und da sollte man alles am Tisch legen, was man hat. Es sollte Höchstform sein, es sollte verletzungsfrei, krank, nicht krank, mental voll auf der Höhe sein. Und das dauert ein Zeitalter, bis man sie in den Zustand bringt. Und derzeit Raum ist das Tapering, da passiert auf physischer Ebene was, da passiert auf trainingstechnischer Ebene was, da passiert auf mentaler Ebene was.
Ja.
Und ich glaube, das wird man uns
ein paar Sachen angesprochen. Rollen wir es anders auf. Beginnen wir vielleicht irgendwie mit der psychischen Komponente. Ich glaube, für viele ist es dann einfach auch die Frage, wie lang und wie gut kann man die Spannung halten? Das zweite Thema, was du angesprochen hast, ich glaube, das können wir auch noch vorwegnehmen, ist das Thema Form. Also in einem Hauptwettkampf, du hast gesagt, ja gut, logischerweise, da wollen wir am besten drauf sein im Jahr. Was ist eigentlich die Form in dem Kontext? Das ist das Optimum aus dem verarbeiteten Training plus der Erholung, dass man quasi für den höchstmöglichen Reiz am größtmöglichen, bestmöglichen vorbereitet ist. Und da, glaube ich, liegen schon viele Missverständnisse in dem Tapering per se. Nämlich viele verbinden das mit einer reinen Erholungsphase vor dem Wettkampf. Und
um Gottes Willen, ich hasse
Erholung. Ja. Ja. Und das ist aber, deswegen, das können wir, glaube ich, gleich vorweg sagen. In der Tapering-Phase gibt es Intensitäten.
Nein, tapern heißt ja wortwörtlich eigentlich zuspitzen, oder? Ja. Ich meine, das ist genau das, wo du hin willst. Du möchtest, nehmen wir es aus dem, wie wir mal am Anfang unserer Podcast-Serie gesprochen haben, mit dem polarisierten Training.
Mhm. Ja.
In den allermeisten Fällen ist es gerade auf den längeren Distanzen so, dass wir da ganz weit weg vom polarisierten Training sind, sondern dass wir da schon in der Hochspezifik sind und die Wettkampfgeschwindigkeiten versuchen, möglichst gut zu simulieren, möglichst ein Gefühl dafür zu bekommen, was am Wettkampftag möglich ist, damit man dann tatsächlich auf wenige Minuten im einstelligen Bereich genau sagen kann, wo man landen wird. Das ist eigentlich der Sinn des Taperns. Auch die letzten, sag ich jetzt mal, Fueling-Strategien, also wie werde ich mich versorgen, einmal zu probieren, das ist alles Tapering-Zeit. Und viele verwechseln das mit viel Rasten, ja, viel Fressen.
Viel wirkliche Passivität, nämlich. Ja.
Wirkliche Passivität. Und das ist gerade bei neueren Athleten von mir so, dass ich sie darauf vorbereite, dass es ein durchaus anstrengender Prozess ist, der auch dazu führen soll, in Topform anzutreten. Und da kommt das Nächste. Topform ist geil, aber nicht angenehm. Es ist kein angenehmer Zustand. Ich weiß nicht, wie ihr das in euren Wettkampfzeiten erlebt habt, aber es ist ein Zustand, wo man permanent müde ist, aber für das, was man leisten sollte, optimal vorbereitet ist. Das heißt, es hat mit Alltagstauglichkeit eigentlich rein gar nichts zu tun.
Nein, man muss sich um viele Dinge Gedanken machen. Wie kann ich eine Struktur halten im Tagesablauf, die ähnlich ist der eines normalen Trainings, einer normalen Trainingswoche. Ich glaube, das Schlimmste, was da passiert, ist eben, dass man aus diesem Rhythmus rauskommt, zu viele passive Ruhetage einbaut und dem System, dem Körper sagt, nein, nicht dem Körper, dem ganzen System sagt, hey, du kannst dich jetzt ausrasten und erholen. Das ist es ja nicht. Wir wollen vorbereiten auf eine Höchstleistung und da ist nichts mit Rasten. Ja. Und dieses in den Startlöchern schaden, was du da glaube ich meinst, ist unangenehm. Ja, unangenehm, vielleicht unter Anführungszeichen, es ist ein Zustand, den man sonst nicht hat. Und deshalb ist es ungewöhnlich und man muss aber schauen, dass man das in einem gewöhnlichen Rahmen halten kann, dass man Hochform kriegt und das auch abrufen kann.
Ja.
Und da gehört halt viel dazu. Da gehört Essen dazu, da gehört Schlafen dazu. Meistens hat man dann eine Reisetätigkeit oder oftmals hat man dann eine Reisetätigkeit auch noch mit dabei, die das Ganze erschwert. Und auf das muss man sich vorbereiten. Und auf das muss man sich akribisch vorbereiten, wenn man wirklich Höchstleistungen erzielen will an diesem Tag X, der dann den Wettkampftag markiert.
Aber gehen wir einfach mal auf den Elefanten im Raum ein. Die meisten haben Angst, dass sie zu viel machen, ja, und dann einfach nicht frisch genug im Wettkampf sind. Und dieses mit dem zu viel machen wird meistens mit Intensität verbunden, aber seltener mit Volumen. Ja. Und wer mit Training Peaks arbeitet, kennt vielleicht diese TSB, diese Metrik quasi, die diese Balance angibt und da gibt es dann Optimalwerte, so wenn man es mal aus der Sicht sehen will, die dann diese Form, diese Wettkampfform quasi titulieren soll. Und grundsätzlich für eine bildliche Vorstellung, finde ich, reicht das. Ja? Ja. Tatsächlich geht es ja darum, ja, dass man einfach diese Belastung, Entlastung in eine optimale Balance bringt, um halt bestmöglich performen zu können. Das, was das Problem ist, wenn ich jetzt beispielsweise, gehen wir jetzt einfach von einem 2 Wochen Tapering aus, ja, bei einem wirklich großen, langen Wettkampf, und ich nehme alle Intensitäten raus und behalte das Volumen gleich, was bleibt über? Im Endeffekt belastete, lätscherte Beine, aber nicht wirklich angespitzt für den Wettkampf, so wie wir es jetzt gerade gesagt haben. Es bleibt ja trotzdem noch eine intensive Wettkampfleistung, logischerweise. Die andere Variante ist, ich nehme jegliches Volumen raus und mache nur Intensitäten, dann verschieße ich natürlich im Intensitätsbereich die Körner. Das heißt, das Problem ist, wir müssen auch da irgendwo eine Balance finden. Und die Balance, damit schließe ich den Satz auch im Prinzip ab, geht eigentlich darum, dass wir die Intensitäten drin lassen, die Dauer der Intensitäten verkürzen, die gesamte Dauer des Trainings verkürzen oder vereinfacht gesagt diesen Summentrainings-Workload einfach reduzieren.
Ja, absolut. Und dadurch
diese Superkompensation, wenn man es so nennen will, in der Phase einleiten und mitnehmen.
Und das Ganze in keinem Fall abrupt, ja, sondern das passiert immer graduell. Ja, also wenn man sogar
individuell.
Ja, also für einen wirklich großen Wettkampf, nehmen wir einen Ironman her, vielleicht sogar 3 Wochen vor dem Wettkampf schaut und da schon langsam beginnt, vielleicht noch markante, spezifische Trainingsintensitäten beizubehalten, aber alles andere rundherum schon zu reduzieren, etwas zu reduzieren, für den Athleten meistens gar nicht merkbar. Aber es ist dann doch schon weniger Impact auf das ganze System und dann die 2 Wochen davor wird es dann auch für den Athleten ersichtlich, da wird es wirklich weniger Umfang, auch wirklich weniger Intensität, aber immer so viel, dass der Körper munter bleibt. Ja. Was ist der physiologische Grund dahinter? Man fügt dem Körper in Wahrheit mit dem Trainingsprozess ja immer kleine Verletzungen zu. Man macht was hin. Ja? Mhm. Und im Laufe des Taperings sollte man dem Körper die Zeit geben, das komplett auszukurieren, aber trotzdem dabei nicht einzuschlafen. Und dementsprechend muss das ein geschicktes Verhältnis aus Be- und Entlastung sein. Und zu viel Entlastung führt dann noch mehr zu lätscherten Beinen, wie du
das gesagt hast. Oder
zu Formverlust.
Die Tapering-Phase jetzt beispielsweise schon 1 Monat lang wäre, ja, dann wird man natürlich dann schon die Benefits wieder verlieren.
Ja. Machen wir vielleicht auch fest, nur das noch abschließend, an einem Wert, mit dem fast jeder was anfangen kann, die V2 Max, wird durch lange oder kurze intensive Einheiten zumindest hochgehalten. Das heißt, wenn wir die auf ein gewisses Niveau gebracht haben über den Trainingsprozess, dann braucht es weiterhin kleine Reize, damit sie zumindest erhalten bleibt und dementsprechend dann nutzbar ist für den Hauptwettkampf. Und das auch nochmal verbildlicht, warum man da trotzdem dann auch Intensitäten realisieren muss. Die Intensitäten sind ja dann nicht so tiefgreifend, dass sie wieder so schwere Verletzungen hinterlassen, dass die nicht auskuriert werden können.
Nein, es sind im Tapering Dinge, die im Training schon gemacht worden sind und das mit einem geringeren Umfang. Und wenn man jetzt sagt, naja, wieso machst du nicht einfach eine Ruhewoche, ist es ja so, wenn wir es in Zahlen greifbar machen wollen und uns ist klar, dass das individuell total verschieden ist, aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Block von 3 Wochen hat, bei dem man 20 Stunden macht, also 20, 20, 20, wäre eine klassische Ruhewoche irgendwo, ja, bei 10 Stunden, 11 Stunden, vielleicht bei manchen bei 9 Stunden, individuelles Thema. muss man ganz klar sagen, weitgehend die Intensität draußen. Und da dauert es manchmal vielleicht in der ersten Woche vom nächsten Block ein paar Tage, bis man das System wieder hochzieht, bis es wieder reagiert. Da will man ja auch wirklich den Körper in diese Müdigkeit bringen. Und beim Tapering ist es gerade so, dass man diese Müdigkeit schon zulassen muss, indem man dem Körper weniger gibt. Allerdings, so wie du es gesagt hast, bei den allermeisten, es gibt auch abrupte Modelle, kontinuierlich runterfährt und dem Körper so die Möglichkeit gibt, dass auf der einen Seite seine sehr, sehr gute Form erhält und auf der anderen Seite sich gleichzeitig erholt. Das wirkt total paradox und kontraintuitiv. Aber wenn man das in Zahlen greifen möchte, ist es so, dass ganz viele mit dem Modell operieren, dass sie sagen, okay, sie machen jetzt rein umfanggetrieben 80% in der ersten Woche vom Tapering und 60% in der zweiten vom Tapering. Es gibt auch Modelle mit 3 Wochen Tapering, aber es geht graduell hinunter und man versucht aber die angestrebte Wettkampfgeschwindigkeit in den einzelnen Disziplinen noch zu erhalten. Und was da oft passiert ist, dass durch das Zurückgehen von Umfang und Intensität in diesem Ausmaß ja auch die Müdigkeit da ist. Und da ist die Verlockung besonders groß, komplette Ruhetage zu machen, 2 Ruhetage zu machen. Und davor wollen wir warnen, weil Tapering und Müdigkeit, das geht einher. Das ist gar nicht vermeidbar.
Ich glaube, dass die Frequenz, die Trainingsfrequenz recht gut aufrechterhalten werden muss.
Ja, also ja, um im Rhythmus zu bleiben.
Ich würde genau, die weitgehend hochhalten. Bei einem würde ich nicht ganz zwangsläufig mitgehen. Die 2 Ruhetage können durchaus auch richtig sein.
Wie gesagt, wenn du sie sonst
halt
auch machst.
Ist halt einfach eine individuelle Sache. Ich glaube, das, was jetzt natürlich auf der Hand liegt, ist, okay, wie schaut dann so ein Tapering jetzt wirklich aus? Wie lang soll ich quasi weniger machen und mich auf den Wettkampf jetzt vorbereiten? Das ist eine super individuelle Sache. Genauso wie schaut dann am letzten, nehmen wir es einfach plakativ, am letzten Wochenende, der letzten Belastungswoche, wie schaut das dann aus? Ja? Und da gibt es halt dann natürlich Athleten, die dann sagen, ja, 2 Wochen vor dem Wettkampf noch das oder eine Woche noch das und so weiter. Ist eine super individuelle Sache. Erfahrungsgemäß muss man einfach sagen, dass Athleten, Athletinnen, die einen sehr hohen Umfang vertragen und gewohnt sind, ja, und mitunter auch brauchen, auch noch relativ nah an den Hauptwettkampf einen hohen Umfang brauchen und den einfach, weil nicht nur, dass es psychisch massiv verunsichert, wenn man zu früh das Volumen komplett runtersetzt, sondern der Mehrwert der Kompensation ist ja auch nicht gegeben, weil die einfach ohnehin viel belastungsverträglicher sind. Also das ist halt ein bisschen undankbar in der heutigen Folge, dass man jetzt nicht irgendwie eine Blaupause für Tapering hernehmen kann, sondern, wie es du jetzt schon gesagt hast zu Hause, finde ich, ist es zumindest, auch wenn es natürlich die Periodisierung, wenn man so will, nach Stunden jetzt nicht praktisch gut nutzbar ist, aber vorstellbar ist es schon so, dass man es dann einfach stufenmäßig reduziert. Ja? Wie die Inhalte der einzelnen Woche ausschauen, glaube ich, haben wir jetzt eh schon ein bisschen beleuchtet. Intensitäten bleiben, Volumen geht runter, das ergibt sich automatisch in dem Stundenmodell durch die Reduktion der Wochenstunden. Passive Ruhetage ist immer die Frage. Also ich würde schon zumindest einen einbauen, irgendwo in der Tapering-Woche, einfach wo man mal wirklich einen kompletten
Ja, aber das muss ich klarifizieren. Ich würde mich nicht gegen Ruhetage aussprechen. Ich würde mich nur dagegen aussprechen, wenn man bei zum Beispiel, das ist gesagt, ja, und ich habe es eh auch in einem Nebensatz jetzt dazu gesagt, aber wenn man Ruhetage gewohnt ist im üblichen Training.
Hab dich aber auch nicht falsch verstanden.
Dann spricht im Tapering erst recht nichts gegen komplette Ruhetage. Nur es ist so, dass ich in meinem eigenen Erleben als Athlet oft erlebt habe, dass ich so müde geworden bin. Und jetzt kommt das, dass man das wissen muss, dass diese Müdigkeit dazugehört und dass es dann auch jetzt nicht ein mit der Brechstange drüber trainieren sein soll, sondern dem Plan entsprechend, der Leistung entsprechend trainiert werden soll und die Überraschung, die man dann erlebt, dass aus dieser chronischen Ermüdung heraus oder diesem Müdigkeitsgefühl, Vorsicht, sehr, sehr gute Trainings möglich sind.
Ja, ich meine, obendrein muss man ja sagen, die Müdigkeit kommt ja auch einfach durch den Reparaturprozess, den der Körper halt einfach
einleitet. Das ist der Punkt.
Das heißt, in gewisser Weise gehört das dazu
und
ist ja auch gewünscht.
Ja, aber das ist eben das, wo psychisch dann viele einknicken und auf einmal viel zu wenig machen und tatsächlich was verschenken. Nämlich die Möglichkeit verschenken, in der Wettkampfspezifik zu trainieren, die ihnen helfen soll, am Tag X eine gesunde Nervosität zu haben und nicht übernervös zu sein.
Ja, aber dann nehmen wir das beim Namen im Prinzip. Was sind die 2 Gefahren von den auf beiden Enden der Skala falschen Tapering? Das eine ist, wenn ich zu wenig mache, dass ich einfach diese keine Dynamik habe, keinen Abdruck beim Laufen. Ich glaube, bei Laufwettkämpfen kann man sich das am besten vorstellen, einfach diese schweren Beine, obwohl man eigentlich erholt ist, also schon übererholt. Und die andere Frage ist, wenn man das Tapering zu spät startet, dass man einfach müde ist. Ja?
Also, dass man eine halt Woche später in Topform ist.
Ja, oder das, stimmt. Durchaus richtig. Ja. Ist übrigens auch ein spannender Nebensatz eigentlich. Gibt ja viele, die im Profisektor zum Beispiel irgendwie während dem Rennen draufkommen, es funktioniert halt nicht, nehmen nach dem Radsplit zum Beispiel raus, gerade auf längeren Distanzen kommt das immer wieder vor, melden sich, geht halt im Profisektor leichter als im Age Group, für die nächste Woche für irgendein anderes Rennen an und performen dort irrsinnig stark. Ja? Weil eigentlich könnte man jetzt sagen, ja gut, die haben einen halben Ironman noch eine Woche davor gemacht, aber tatsächlich ist das eine wettkampfspezifische Belastung gewesen, mitunter in deutlich reduzierterer Form, vor allem wenn man den Laufsplit weglässt. Und es ist eigentlich ein Part von dem Tapering. Also wie du gerade so spaßhalber gesagt hast, man ist eine Woche später in Form, kommt durchaus oft vor.
Nein, das ist gar kein Spaß. Es ist ja auch so, dass die Tapering-Konzepte, die wir hier diskutieren, ja für einen singulären A-Wettkampf gelten.
Ja.
Was ist, wenn man, so wie ich es gern gemacht habe, drei A-Wettkämpfe hintereinander koppelt mit einer Woche Abstand, da muss das eben auch berücksichtigt werden.
Ja, besprechen wir das nachher, weil da fließen dann die B- und C-Wettkämpfe mit rein, die eben dann dass es in der Natur der Sache es liegt, dass sie dafür da sind, Form aufzubauen.
Ja, wobei ich glaube, das Hause meint wirklich drei A-Wettkämpfe innerhalb von drei Wochen.
Das ist das, was ich auf drei Wettkämpfe, Vorsicht, drei Wettkämpfe an drei Wochenenden haben einen Abstand von zwei Wochen. Und das ist beim Tapern eigentlich eh auch immer super leibend gewesen. Und da kann man auch schon ein Risiko gehen. Ich meine, das geht dann auf die individuelle Ebene, wie man es dann tatsächlich macht. Aber was wir jetzt mal als Mitnahmeeffekt sagen können, ist, Tapern hat nichts mit abrupt viel weniger zu tun, sondern es ist ein gradueller, ekelhafter, mühevoller Prozess.
Aber ich will noch eins dazu sagen, zu so einem Block quasi, wenn ich das jetzt als Coach aufschreibe, dann taper ich quasi nur auf den ersten Wettkampf hin und ab diesem Zeitpunkt versuche ich irgendwie, wenn es möglich ist, wobei in einem Zeitraum von dreimal zwei Wochen, da können wir dann eine extra Folge drehen, aber die Form zu erhalten und mich von einem Wettkampf zum nächsten zu handeln. Aber das initiale Tapering, was man jetzt diskutieren, wäre aber beim ersten
des Blocks. Da liefern wir auch gleich den Grund mit dazu, weil ja der erste Wettkampf und der zweite Wettkampf hier auch einen Reiz für die übrigen Wettkämpfe liefern, der nicht zu unterschätzen ist.
Ja, absolut. Kommen wir vielleicht wieder zum
Ursprungstopic. Die Blaupause ist, finde ich, schon da. Jetzt halt nicht wirklich als 1:1 umsetzbar. Ich glaube, was man ganz klar aus dem raushören kann, ist, dass es für jeden ein richtiges Tapering gibt und dass man das rausfinden muss, was zu einem passt und wie man das macht.
Ja.
Das Praktische dran ist aber dann, wenn man das einmal weiß, kann man das wirklich sehr gut copy-pasten. Das heißt, wenn ich mal rausgefunden habe, gut, das funktioniert für mich, die Ernährungsstrategie in der Woche davor, die mentalen Rituale, was auch immer, Visualisierungen in Richtung, welche Kerntrainingseinheiten tun mir gut, aus welchen ziehe ich noch Selbstvertrauen, dass ich die Nerven dann am Wettkampftag nicht wegschmeiße. Also ich glaube, da gibt es auch berühmte Beispiele dafür, dass es so Kernserien, dass von Athleten an ihren Trainer Kernserien gewünscht worden, einfach nur weil sie wissen, okay, wenn das hinhaut, dann haut es hin. Ja. Und wenn man das für sich herausgefunden hat, diese Eckpunkte, dann kann man das super als Blaupause für sich nehmen und copy-pasten und wirklich sehr gnadenlos immer wieder verwenden.
Aber wir haben eine Gefahr noch nicht besprochen. Also wir haben jetzt ganz klar die Gefahr besprochen, wie es ist, zu wenig zu tun in diesen zwei Wochen. Und dann gibt es noch eine zweite Gefahr, die nämlich entsteht, nämlich in unmittelbaren drei Tagen davor auf einmal viel zu viel zu machen, wenn man nervös ist. Und das sollten wir im Sinne der Speicher nämlich auch mal besprechen.
Also ein Satz noch abschließend zum vorigen. Generell, glaube ich, kann man noch eins für die Blaupause mitnehmen. Je höher oder besser die Regenerationsfähigkeit, desto umfangreicher und desto kurzfristiger kann das Tapering funktionieren. Ich spreche da jetzt ganz klar aufs Alter an. Ja, also bei älteren Athleten würde ich das Tapering grundsätzlich, noch einmal, Individualität schlägt immer alles, aber grundsätzlich länger machen und ruhiger. Ja, das ist halt, also das wäre noch ein Satz dazu. Du sprichst jetzt, glaube ich, auf das Thema Carboloading an, einfach in den Tagen davor, oder nehmen wir es halt Carboloading, aber auf jeden Fall das gezielte Auffüllen der Speichern und
weniger Carboloading entleeren. Das Carboloading gar nicht, das ist eine Funktion davon, aber es ist einfach oft beobachtbar, dass es Leuten in den letzten 96 Stunden, das sind vier Tage, den Vogel raushaut. Und dass sie dann so quasi im Training, im Tapering-Prozess, wo man tatsächlich dann vielleicht nicht mehr so viel machen sollte, auf einmal viel zu viel passiert und von dem erholst du dich dann in den nächsten Stunden und Tagen nicht mehr so schnell. Von den Speichern rede ich dabei noch gar nicht.
Ich finde auch ein praktisches Thema, was Wahnsinn ist wenn du halt wirklich gut trainierst und eine wirklich gute Tapering-Phase hast. Und dann sieht man halt beim Ironman Leute, die halt gefühlte 8 Stunden auf der Messe herumstehen und sich wirklich die Füße im Bauch stehen. Und dann torpedierst du halt alles. Ja. Da hast du am nächsten Tag dann
am besten richtig, in der Sonne direkt stehen.
Ja, genau, super Sache. Und dann hast du halt richtig noch einmal alles rausgekriegt, was eigentlich drin
ist. Ich glaube, der gesammelte Begriff da ist, so viel Energie wie möglich zu sammeln, das Energielevel aufzubauen. Und da gehört dazu, dass man nicht ewig auf der Messe steht. Da gehört dazu, dass man nicht mehr in der Sonne badet. Da gehört dazu, dass man sich nicht überfrisst. Es kostet alles wirklich massenhaft Energie. Da gehört dazu, dass man gut schläft, dass man Schlafhygiene betreibt. Und. Ja. Und da gibt es Hindernisse im Weg. Ja. Und die sind dann, vor allem bei Großveranstaltungen, mannigfaltig. Ja. Also ob es jetzt lange Wege zu den Wechselzonen sind, generell lange Wege zu gehen. Und man taktet es nicht gescheit und macht es logistisch nicht optimal, dann geht man schon einmal ein paar Meter zu viel, die nicht sein müssten. Ja. Und vielleicht dann am Abend oder am Tag, wenn man in einer fremden Stadt ist, noch ein bisschen Sightseeing oder was auch immer. Da muss man halt dann einordnen. Ist mir das wert, dass die Leistung dann nicht so gut sein kann am Wettkampftag oder mache ich das danach? Ja. Das beste Beispiel
dabei. Rollator.
Ja. Voll Markschicht. Nein. Das beste Beispiel dafür ist immer so das Hawaii-Schaulaufen. Wo dann auch die Motivation mit vielen durchgeht und die glauben, da rennen alle jetzt noch herum wie die Irren, ich muss auch.
Da passieren genau diese Dinge, dass du aus dem Tapering am 10. Tag des Taperings, sag ich jetzt mal, schon so erholt bist und schon so hyper bist, dass du dann in so einem sozialen Event, wenn dir da irgendeine Eure gefällt, einfach viel zu viel raushaust.
Ja. Oder das
anstatt, dass du nachher mit einer Platzierung bei ihr Bierstunden gehst. Ja. Aber das ist halt, ja. Disziplin manifestiert sich in vielen Formen.
Ja, richtig. Und da gehört auch dazu, dass man vielleicht die Mauna Kea-Befahrung oder Besteigung nicht in den Tagen davor macht, weil man fährt eben im Auto auf von Meeresspiegel auf 5000. Das hat Auswirkungen.
Ich denke auch, weiß nicht, wie viele Hörer jetzt tatsächlich in Hawaii sind, aber das ist sehr plakativ. Ein sehr allgemein gehaltenes Beispiel sind die Städtemarathons. Also da, das verbindet man ja oft mit einem touristischen Ziel, weil klar kann man mit dem Handgepäck hinfliegen. Und da die Sightseeing-Tour die Tage davor zu machen, bewahrheitet sich immer wieder als kapitaler Fehler. Ja. Erstens einmal, ich würde sie auch persönlich insofern danach machen, weil ich einfach vom Kopf her entspannter bin. Und man kann sich die Sachen viel genauer anschauen, weil schnell geht, kann man eh nicht mehr. Also das ist, man hat alles Vorteile.
Also ich schaffe es immer wieder bei meinen verheirateten Athleten und Athletinnen, das zu vermeiden. Aber ich habe von Geschichten gehört, wo Väter ein ganzes Jahr lang trainieren. Keine Frage, ein Opfer für die Familie, aber es geschafft haben, am Tag davor ins Euro-Disney oder sonst wohin zu gehen. Aber ich einfach sage, und auf die 3 Tage ist deine Frau auch noch angekommen, wieso nicht nachher? Ja, oder Mann, Entschuldigung, ja, ich meine, wir sind hier genderneutral. Ja. Egoisten und Egoistinnen gibt es auf beiden Seiten. Also da aufzupassen einfach, weil das sind.
Da bringst du dich wirklich um deine Lorbeeren.
Das ist das Investment, das man vorher tätigt und dann verstehe ich es nicht, dass man es an so einem Blödsinn verschenkt.
Ja. Aber kommen wir vielleicht
zu den. Ja, genau, also es geht um Fehlervermeidung, auch im Tapering, gerade da. Da geht es dann um was, da geht es wirklich um was, wenn ich ein paar Fehler mache im Training, im Trainingsprozess, dann ist
aber das zu verzeihen. Du hast einen Punkt angesprochen und das ist das Überfressen. Also das gehört zum Glück immer mehr der Vergangenheit an, aber ich esse gern. Ja. Aber da habe ich Leute gesehen, die am Vortag des Wettkampfs das wie das letzte Abendmahl machen oder weiß nicht, ob sich Jesus überfressen hat beim letzten Abendmahl, aber zumindest tun das viele in der Death Row bei den am Tag vor ihrer Hinrichtung, wo es wurscht ist, ja, da kann man sich schon überfressen. Aber nicht vom Ironman, weil da habe ich von 2 Pizzen, 8 Kugeln Eis, 1,5 Liter Cola am Abendessen gehört, das geht sich nicht aus.
Ja, und dann wissen sie nicht, wo sie das nächste Heisel herbringen am nächsten Tag. Ja.
Und schlafen tust halt auch
katastrophal. Extrem schlecht.
Was du ohnehin schon tust, aber das kommt dann noch
dazu. Das haben die Veranstalter aber teilweise auch schon gut gelöst, weil die Carbo-Loading-Partys gibt es eh schon mittlerweile.
Die haben sich wegrationalisiert.
Aber generell, da, ich glaube, zu dem Thema haben wir, oder wiederholen wir es, passt ja da dazu, da macht es Sinn, viel mehr mit der Wettkampfnahrung schon zu arbeiten und das die Tage davor zusätzlich zu sich zu nehmen, in einem gewissen Anteil, vielleicht da auch graduell ein bisschen steigend, um eben die Glykogenspeicher in Leber, Muskulatur wieder voll oder wieder einmal wirklich voll zu füllen. Entleert werden sowieso nicht mehr, weil dementsprechend Intensität und Umfang nicht mehr da sind. Die Haxen hochgehalten werden und dann funktioniert das Ganze. Aber da ist es nicht notwendig, dass man dazu viel mehr isst oder frisst, sondern man braucht einfach nur schlau was dazufügen.
Ich glaube, diese Kohlenhydratmasten sind einfach nicht mehr zeitgemäß und für die allermeisten gut trainierten durch die Reduktion des Umfangs lassen sich da schon die meisten Kohlenhydrate speichern. Wenn man dann Kohlenhydrat betont isst, ist das vollkommen ausreichend.
Genau. Ja. Salzhaltig auf jeden Fall würde ich auch noch vor dem Wettkampf, weil die meisten Rennen in der Hitze stattfinden im Triathlon.
Und gut hydriert bleiben.
Ja. Ein Thema ist sicher noch, weiß ich nicht einmal, ob es eine Streitfrage ist, aber ist diese Frage am Tag vor dem Rennen Sport machen oder nicht? Also sprich passiver Ruhetag vor dem Renntag, ja oder nein? Wahrscheinlich sind wir uns da um
die Schere einig, oder? Ich bin absoluter Verfechter von aktiver Tag, besten Fall alle drei Disziplinen und kurz, einfach um Sicherheit im Kopf zu kriegen, um nochmal durchzumobilisieren im wahrsten Sinne des Wortes, aber nicht mehr, wirklich kurz, prägnant, aber alles und den Ruhetag dann 2 oder 3 Tage vor dem Wettkampf, den passiven Ruhetag 2 oder 3 Tage vor dem Wettkampf
zu schalten. Ich bin auf zwei Disziplinen, ist meine wirklich, glaube ich, allgemeine Herangehensweise, also nur Radfahren und Laufen, weil das Schwimmen oftmals noch mit ein bisschen Stress verbunden ist, weil du bist ja nicht direkt am See, nicht immer zumindest, und sonst gebe ich da recht, ich würde den passiven Ruhetag, das funktioniert meines Erachtens nach hervorragend, am Vortag machen, den wirklich zur Erholung, dann am klassischen Samstag dieses Aufwärmen, Anspitzen, wie auch immer man es nennen will, und Sonntag ist dann das Rennen.
Ja, ich habe das auch immer so gemacht, am Vortag habe ich komplett Ruhe gemacht, habe eben da Kohlenhydrat betont gegessen, 3 normale Mahlzeiten. Und dann habe ich am Vortag meine 3x3 Minuten bei 300 bis 320 Watt am Radl gemacht. Die waren eingebettet in 45 Minuten bis 60 Minuten, je nachdem, wie es mich gefreut hat. Und das war's.
Ja.
Oft eine lange Stretching-Einheit sogar noch am Vorabend. Habe ich besser geschlafen. Und Vorsicht, wenn man weniger trainiert, braucht man nicht mehr so viel Kaffee. Da habe ich mich nämlich verkalkuliert, dass ich mein Koffein-Level stabil gehalten habe und irgendwann merke ich, hey, ich werde nicht müde.
Dazu gibt es ja auch noch ganz andere Strategien, wirklich 2 Wochen vor dem Wettkampf Koffein ganz weglassen.
Blasphemie, bitte.
Dass im Wettkampf wieder
das
besser wird.
Ich gehe vom Sweet Spot weg. Nein, das war's.
Oder eben die Saltin-Diät, die dann am Wochenende vor dem Wettkampf ist. Ich glaube, das sparen wir da wirklich aus. Das würde zu weit führen. Das können wir in einer anderen Folge einmal genauer
beleuchten. Einen Punkt würde ich bei Saltin schon sagen. Da habe ich
den Eindruck, ist das nicht Saltin, weil das ist doch ein Franzose, oder?
Nein, es ist ein Schwede, glaube ich.
Wirklich?
Ja, es ist ein Schwede. Und ich werde den Eindruck nicht los, dass das nur so nach dem Motto fährt, wenn man sich wehtut, tut's gut.
Ja.
Ich habe meistens, es gibt Leute, die schwören drauf, aber ja, also ich will da nicht recht haben, ich will effektiv sein, wenn mir jemand sagt, na, das ist super leibend, soll das machen, aber ich kenne kaum noch jemanden, also, der das macht.
Die Idee ist ja die, dass man die körpereigenen Glykogenspeicher übers Maß füllt und dieser Effekt wirkt für die ersten 1 Stunde 15 bis 1 Stunde 30. Danach muss ich sowieso nachfüllen und ständig nachfüllen. Ja? Das heißt, für wen würde das Sinn machen auf einer langen Distanz? Für Athleten, die 1 Stunde 30 schwimmen, weil sie beim Schwimmen vielleicht kein Gel mitnehmen können. Dass das übers Maß hinaus füllbar ist, für alle anderen ist es wurscht. Weil da ist sie nach dem Schwimmen, führe ich sofort wieder Kohlenhydrate
aber zu. Ich alles ist gut. Aber da müssen wir mal für die jüngeren Hörerinnen und Hörer müssen wir sagen, dass dieses übermäßige Befüllen der Glykogenspeicher total Sinn macht natürlich, aber dass man sie zuerst total entleeren muss und das Risiko, da in ein übermäßiges Minus zu gehen,
ja, aber wir
meiner Ansicht nach zu
hoch. Wir kommen jetzt vom 100. ins 1000.
Genau, das ist ja gar nicht unsere Art, Gary.
Ja. Also ich glaube, dass das Defizit gar nicht das Schlimme ist, weil die Intensitäten und Umfänge nicht mehr da sind. In dem Maß ist der mentale Faktor ist da viel größer, weil man fühlt sich da wirklich scheiße. Bei dem Kohlenhydrat entleeren in der Woche, genau eine Woche vor dem Wettkampf.
Ja gut, aber ich will da jetzt auch gar nichts weiter dazu sagen, aber ein Aber muss ich da sagen.
Weil er ist in die Falle gepasst,
Mario. Du hast ja dennoch, auch ohne die großartigen Intensitäten, hast du trotzdem den Verbrauch. Also so gesehen, du bist ja einfach trotzdem völlig am Zahnfleisch. Ja, und es gibt immer wenige Leute, die da sagen, ich habe das gemacht und bei mir hat das funktioniert. Da muss man einfach die Gegenfrage stellen. Wir werden nie rausfinden, was in der anderen Weise passiert wäre. Vielleicht war es einfach ein gutes Trainingsjahr und deswegen hat das funktioniert. Sei es drum. Bevor wir da jetzt komplett in die Richtung noch abschweifen, glaube ich, kommen wir zu den B- und C-Wettkämpfen.
Ja, absolut. Ich würde bei dem C sogar anfangen. Mhm. Für einen C-Wettkampf, der ist deklariert als Trainingswettkampf, als intensiverer Trainingsreiz, als Trainingsreiz an sich. Dafür braucht es kein Tapering. Das passiert aus dem Training heraus. Das kann auch teilweise sogar bewusst mit richtig viel Vorbelastung passieren, damit man dann nochmal einen zusätzlichen Impact auf das System schaffen kann. Und dementsprechend ist das Thema schnell abgehandelt. Das sind Intensitäten, Trainingswettkämpfe, die Mittel zum Zweck sind.
Die Abläufe werden geprobt.
Ja. Mitunter. Ich würde aber auch zum Beispiel sagen, setze ich nicht selten ein, so 5 Kilometer Ortsläufe und die als Koppellauf, also mit dem Rad hinfahren und dann den Lauf dort laufen, weil warum? Also, dass du jetzt allein daheim nach einer 2 Stunden Radleinheit dich hinstellst und dann 5er All-Out laufst, da musst du schon stark in der Birne sein.
Oder irre.
Aber wenn du jetzt zu irgendeinem Dorflauf fährst und da rennen noch ein paar andere Geistesgestörte mit dir mit und du willst doch noch weiter vorn sein als die anderen, das motiviert halt zumindest, dass man den wirklich nahe am Zacken rennt.
Und grundsätzlich sind C-Wettkämpfe immer die Wettkämpfe, die nicht geklappt haben, oder?
Ja, stimmt. So kann man es auch sehen. Ich meine, eins ist ja da Wahres drinnen. Also diese Herangehensweise an C-Wettkämpfe ist ja trotzdem so, dass die wenigsten Athleten und Athletinnen das auch so sehen im Vorfeld. Sondern es gilt ja trotzdem. Also es darf ja trotzdem nicht schief gehen beim C-Wettkampf. Tatsächlich wäre es aber eigentlich, wie es du sagst, als Training geplant, wo man von mir aus auch ein paar Sachen testet und bewusst ein gewisses Risiko eingeht, dass was nicht hundertprozentig klappt. Ja? Sonst wäre ja alles im Leben ein A-Wettkampf. Also das ist schon und klassische Winterlaufgeschichten, die kann man von mir aus noch als B-Wettkampf verbuchen, kommt darauf an, mit welcher Herangehensweise man sieht. Aber es gibt ja durchaus.
Ich kenne Leute, die haben noch nie einen A-Wettkampf gemacht. Ich kann diese Scherze jetzt ewig lang durchziehen.
Ja. Ich glaube, beim der C-Wettkampf tust du was Wichtiges.
Da warte ich noch aufs A.
Gefällt mir sogar noch besser.
Ja. Werden wir wieder seriös, meine Herren.
Die
Kontenance bewahren.
Wir stellen hier nur Fakten dar. Ja. Nein, aber Spaß beiseite. Ich persönlich differenziere wenig in B und C. Für mich war es immer ein Wettkampf, wo ich gesagt habe, okay, da will ich mit allem, was ich habe, rein. Mhm. Das haben wir diskutiert, das ist A. Und C wäre so eine Winterlaufgeschichte, die wirklich keine Sau interessiert. Und B wäre so ein Triathlon, den ich tatsächlich aus der vollen Belastung mache, um zu schauen, gibt es etwas, was ich für den A-Wettkampf noch machen muss? Und also das ist so im Zeitfenster 6 bis 8 Wochen davor.
Okay, ja, ich muss sagen, ich treffe die Kategorisierung anders, aber das ist ja auch wieder völlig individuell. Also A-Wettkampf, glaube ich, sind wir uns alle einig. Zwischen B und C ist meine Differenzierungs- oder der, ja, wie man es nennt, also Definitionsunterschied, so dass ich es rausbringe, ist auf jeden Fall der, dass beim B-Wettkampf ich getapert zu dem Wettkampf hingehe, das Resultat daraus ist aber eigentlich ein Nebenresultat. Also klassischerweise, ich habe jetzt einen Ironman im Juni stehen und ich renne aber gern beim VCM, will ich jetzt dann einen Halbmarathon laufen, aber schon mit einer gescheiten Zeit, das wäre ein B-Wettkampf. Ja, da gehe ich getapert hin. Beim C-Wettkampf geht es im Prinzip um nichts. Ich mache kein gezieltes Tapering drauf. Ich nehme den aus dem Training mit. Der einzige Unterschied ist, ich mache das im Rahmen eines Wettkampfs.
Okay, ja.
Das wäre so meine Definition der 3 Dinge. Auf jeden Fall, wie du gesagt hast, beim C-Wettkampf grundsätzlich würde ich da einfach nicht tapern oder von mir aus am Tag davor ein bisschen rausnehmen, aber nicht mehr. Ja. Beim B-Wettkampf würde ich die Herangehensweise schon ähnlich wie bei einem A setzen, nur das Tapering ist wahrscheinlich naturgemäß nicht so lang wie beim A-Wettkampf, weil er in der Regel wahrscheinlich kürzer sein wird. Ja.
Ist es so, C-Wettkämpfe haben wirklich Trainingscharakter, also auch der Reiz aus dem Ganzen soll ein Trainingsreiz sein. Ja? Und wie du sagst, man kann besser an die Grenzen gehen, wenn dann andere mit an der Startlinie stehen, wenn das noch in zusätzlichen Belastungen davor verpackt ist, wirkt es gleich noch mal mehr und man kommt einfach ins Fern, in dem man sonst nicht kommen würde.
Nehmen wir es so,
und
belastungsorientiert, nicht resultatsorientiert.
Ganz sicher. Ganz sicher. Wahrscheinlich ja, so, ganz sicher. Ich, ja. Beim B-Wettkampf geht es vielmehr um das, was du meinst, oder so kategorisiere ich das für mich. Da kann man Sachen ausprobieren, da kann man testen, auf verschiedensten Ebenen. Also nicht nur, was hat bisher vom Training funktioniert und was muss ich vielleicht noch machen. Material, Ernährung.
Das Tapering,
genau.
Ja,
und dementsprechend hat der schon Wichtigkeit. Ja. Nur gibt es da Raum für Fehler, bewusst. Ja. Um was herauszufinden. Ohne dem wird man es nicht herausfinden und kann sich seine Blaupause nicht perfektionieren. Seine individuelle Blaupause, die man braucht. Dann beim Hauptwettkampf, weil da ist es spät, da kann ich nicht mehr probieren. Ja, schon, und dann sind wir wieder eher beim B-Wettkampf.
Ja. Ja, absolut. Ich würde auch das mit der Blaupause noch einmal so hervorheben, dass es wirklich so ist, dass wenn man was für sich gefunden hat oder der Trainer, die Trainerin für den Athlet, Athletin, dann ist das wirklich reproduzierbar. Ja, also natürlich außer die Wettkampfdistanz ändert sich oder sonstiges, aber grundsätzlich bei Gleichen, also Gleiches kann man wiederholen und das macht schon Sinn. Ja, da kann man sich echt, wenn man da mal was hat, ist man auf Gold gestoßen.
Absolut. Was vielleicht noch ein bisschen spannend ist, ist die Distanzen, die als B-Wettkämpfe, C-Wettkämpfe für Hauptwettkämpfe dienen können. Ich denke daran, ist eine Sprintdistanz jetzt unbedingt ein Vorbereitungswettkampf für eine Langdistanz? Wahrscheinlich nicht, weil die Intensitäten unterscheiden sich maßgeblich. Die Energiebereitstellung ist ganz eine andere.
Wollen wir das Fass in der Folge noch aufmachen? Weil da kann man jetzt sehr, nicht. Sehr viel drüber reden. Weil da geht es auch ganz viel um die terminliche Geschichte, wenn genau. der Hauptwettkampf früh in der Saison ist.
Also ich möchte nur als Konklusion von dem Ganzen nur, oder als Anteaserung dann für das Ganze nur sagen, es gibt andere Dinge zu beachten, die dann für den Hauptwettkampf wichtig sind. Wenn ich eine Mitteldistanz habe, als Vorbereitungswettkampf kann ich super Ernährung testen, da bin ich in längeren Belastungsphasen unterwegs, da funktioniert das. Das wird bei einer Sprintdistanz schwer funktionieren, da muss ich dann viel mehr auf den Wechsel, auf Positionen am Rad und so solche Dinge achten und das mitnehmen für den Hauptwettkampf.
Verunsichert mitunter auch. Ja? Also wenn ich jetzt auf eine Langdistanz vorbereitet bin, ich mache 2 Wochen davor dann eine Sprintdistanz und bin da nicht in, also es fühlt sich nicht gut an,
hoffentlich.
Dann hast du wahrscheinlich im Training sogar alles richtig gemacht. Weil die sollte sich geplanterweise nicht super gut anfühlen. Aber wie gesagt, machen wir das Fass vielleicht nicht auf, weil das kann man echt, da gibt es echt viele Punkte, die man da
wobei man aufpassen muss, dass die Vorbereitungswettkämpfe dann auch nicht zu lang werden. Das ist eines dieser Themen, bei denen ich sage, die Olympische ist schon gut, aber sie ist für manche unserer Athleten auch nicht so kurz, wie wir glauben wollen.
Ja, vor allem ist auch wieder die Frage, wie gut gehst du ans Limit, weil Olympische am Limit tut schon echt gescheit weh. Ja. Und das ist halt alles einfach immer die Frage, deswegen denke ich mal, das Thema gibt sehr viel her. Wie ist das auch eingebettet ins Training, wie ist das eingebettet in den Saisonkalender? Ja. Sprechen wir da eher am Saisonende, sprechen wir ganz am Saisonanfang. Das macht ja auch mit dem Wetter was aus, wobei aktuelles Wetter...
Aber hab das einmal genau so gemacht, wie ihr es jetzt beschrieben habt. Ich habe eine Sprintdistanz vor einer meiner besten Halbdistanzen gemacht, nur ich habe 3 Stunden vorher war ich Radl fahren und bin danach noch 1 Stunde laufen gewesen. Dazwischen war ich beschissen, das kann man so sagen, weil erstens einmal war ich nie gut auf der Sprintdistanz, aber ich war überrascht, wie gut ich im Kontext war auf der Sprintdistanz und habe genau die Erkenntnisse gewonnen, die man hat. Und das Schöne ist, dass die Sprintdistanz für die Speicher und für die Erholung total risikofrei ist. Das ist immer beim Thema Einbettung. Also das gehört gut kommuniziert, das gehört argumentiert, das gehört geplant. Da gibt es eigentlich kein richtig oder falsch. Natürlich ist das Thema Energiebereitstellung eines, was brauche ich wann, nicht zu vernachlässigen.
Ja, wahrscheinlich das wichtigste Thema sogar. Ja, ein Ausblick auf Erfolge, die wir in naher Zukunft wahrscheinlich machen werden, weil ja auch nicht unerheblich für die Saisonphasen, die jetzt
ganz sicher. Ich glaube, ihr habt da einiges mitnehmen können, hoffentlich aus dem, was wir da jetzt geplaudert haben, was unsere Eindrücke zu Tapering sind, wie man es vielleicht für sich schafft, eine Blaupause zu generieren, die dann für einen Hauptwettkampf gültig ist und einfach reproduzierbar ist und wie B- und C-Wettkämpfe dem Ganzen dienlich sein können, was man daraus lernen kann. Und so ist das Thema Tapering hoffentlich ein bisschen klarer geworden. Falls nicht, schreibt es uns bitte gerne, hinterlasst einen Kommentar. Schreiben wie immer an info@sweetspot-training.at oder als Kommentar irgendwo dazu.
Genau. Und sonst wünschen wir euch viel Erfolg in der wichtigsten Trainingsphase des Jahres. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Ciao, Papa.
Gibt's Gas, aber nicht zu viel.
Ciao.